Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Der erste Tag der zwei besten Snooker-Tage des Jahres ist vorbei. Wir haben eine quasi Entscheidung, ein Match ist völlig offen und zwei deuten auf eine Entscheidung hin. Darüber müssen wir sprechen, das tue ich heute mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Rollen heute etwas vertauscht. Kati hat heute keine Zeit. Ich mache die Moderation, du den Expertenstatus. Das passt. Das ist wie für früher.
Es fühlt sich wie früher an und das ist doch auch schön. Und ich finde das tatsächlich sehr, sehr cool, wie wir das bei dieser WM machen. Und wir haben ja nun fast alle Kombinationen auch schon durch. Ich glaube, du und Noah fehlen noch, aber sonst haben wir, glaube ich, alles hingekriegt schon.
Ja. Und wir haben gestern auch den ersten Tag dieser Viertelfinals hingekriegt. Und ich habe gestern, als ich den Podcast gesehen habe, habe ich gedacht, ach, sie haben es auch wieder gesagt, die zwei besten Tage.
Natürlich.
Natürlich.
Nur für dich machen wir das.
Ja, das ist ein Gefallen an mich, genau. Ja. Ihr sagt immer, die beste Session ist der Freitagabend in Berlin. Ich sage, die beiden besten Snooker-Tage des Jahres sind die beiden Viertelfinaltage.
Ja, die Session gibt es ja leider nicht mehr. Das ist ja das Problem jetzt durch die Umstellung in Berlin. Aber ja, ich glaube, nach dem, was wir gestern auch wieder gesehen haben, können wir sagen, es sind wirklich zwei famose Snooker-Tage mit dem WM-Viertelfinale. Und danach wird das ja so entzerrt und so lang mit dem Halbfinale. Das ist eine Umgewöhnung dann.
Wir haben auf jeden Fall gestern am ersten Tag schon eine ganze Menge erlebt und wir müssen als erstes über ein Match sprechen, was schon entschieden scheint, weil Zhao Shintong ist wohl schon mit anderthalb Beinen im Halbfinale. Er führt gegen Chris Wakelin mit 12-4. War es am Ende die Stärke von Zhao Shintong oder war es die Schwäche von Chris Wakelin, die dazu geführt hat, dass dieses Duell so klar aussieht?
Da muss ich leider klipp und klar sagen, dass es in dem Fall die Schwäche von Chris Wakelin ist, denn es ist das bisher eindeutig schwächste Match von Zhao Shintong bei dieser Weltmeisterschaft und er führt trotzdem souverän mit 12-4, weil er leider sehr viele Gelegenheiten bekommt von Chris Wakelin, der absolut nicht in Breaks reinkommt und das eigentlich, obwohl er sehr gut gestartet war in das Match mit einer 93, aber danach kam kein einziges höheres Break mehr von ihm. Das war Stückwerk. Selbst die Frames, in denen Zhao Shintong wirklich Probleme hatte, die musste sich Chris Wakelin hart erkämpfen. Das war so gegen Ende der ersten Session und zu Beginn der zweiten Session, wo man dachte, das Match wird vielleicht nochmal ein bisschen spannend. Zu dem Zeitpunkt führte Zhao Shintong schon mit 6-1. Und Chris Wakelin holte sich dann drei Frames hintereinander, die er sich alle auf die Farben, teilweise auf Schwarz, auf Pink erkämpfen musste. Aber so richtig ins Match gefunden hat er leider nie und ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass er dann doch so ein bisschen realisiert hat, was er geschafft hat oder ob jetzt so ein bisschen der Alltag wieder angekommen ist bei ihm nach den wirklich ja grandiosen Matches, die er gezeigt hat gegen Neil Robertson und gegen vor allem dann auch gegen Mark Allen. Es ist, Zhao Shintong ist immer noch sehr solide unterwegs, aber es ist nicht mehr das Hurra-Snooker vom anderen Stern, was er teilweise ja in der ersten Runde und ja zum Teil auch gegen Lei Pei Fan gezeigt hat und vor allem ja auch in der Qualifikation. Und nichtsdestotrotz steht der Chinese jetzt kurz vor dem Einzug ins Halbfinale, ins One-Table-Setup im Crucible. Als erster Amateur überhaupt im Viertelfinale jetzt schon gewesen, als erster Amateur könnte er jetzt ins Halbfinale kommen und das hätte diverse Bedeutungen, auch für ihn. Das würde nämlich sofort bedeuten, dass er den Amateurstatus direkt los ist und eigentlich als Profi dann reingeht ins Halbfinale, weil er mit den 100.000 Pfund, die er dann sicher hat, in die Top 64 kommt und damit in der Rangliste geführt wird. Und das bedeutet auch, dass er keine Zwei-Jahres-Tourcard kriegt, sondern nur eine Ein-Jahres-, also ganz normaler Profi ist dann jetzt. Und ganz ehrlich, dann tatsächlich auch ein bisschen mehr ins Bild, als dass wir über den Amateur Zhao Shintong sprechen.
Zhao Shintong führt also und es sah so gut aus für Chris Wakelin. Er hat dann nach der ersten Session, die er 2-6 zurücklag, hat er gleich die ersten beiden Frames gewonnen. Und dann hat man gedacht, jetzt ist er drin, jetzt kann er vielleicht wieder diese Welle reiten, wie er in den ersten Runden geritten hat. Aber es war alles ziemliches Stückwerk gestern. Und das war das Match, was man so am wenigsten entspannt gucken konnte, fand ich.
Ja, es ist sehr viel Stückwerk, es ist sehr zäh teilweise, es sind halt viele Fehler dabei. Beide kamen nie so richtig in wirklich ihren kompletten Flow in ihr Breakbuilding rein. Selbst Zhao Shintong hat für ihn ja bei 12 Frames, die er gewonnen hat, relativ verhältnismäßig wenige hohe Breaks gespielt, nur 5 Stück. Und das ist ja so ein bisschen unterwältigend leider, weil man von beiden ein bisschen mehr erwartet hatte nach den ersten beiden Matches, die sie gespielt haben. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das ein offeneres Match wird, ein Stück weit, weil es auch so für beide so eine Riesengelegenheit ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Stück das Problem, dass beide jetzt merken, hey, die sind ein Match vom One-Table-Setup entfernt. Und Zhao Shintong bringt dann, obwohl er Amateur ist, eben halt doch noch mal ein bisschen mehr Erfahrung in so einer Situation mit. Das darf man nicht unterschätzen. Der hat die UK-Championship schon gewonnen, der hat Turniere gewonnen, auch danach noch. Der war ja eigentlich etablierter Top-16-Spieler inzwischen. Und das ist noch mal was anderes als Chris Wakelin, für den das ja noch ein bisschen neuer ist. Und ja, so könnte es im Viertelfinale tatsächlich soweit sein, dass die Wette, die es ja bei manchen Wettanbietern jetzt seit ein paar Jahren gibt, gibt es in jedem Match im Crucible ein Century, tatsächlich im Viertelfinale noch vermasselt wird, was man ja eher nicht so wirklich denken würde. Aber dieses Match hat bisher noch keins. Und wenn Zhao Shintong den einen Frame noch holt ohne Century, dann bleibt das auch so.
Zhao Shintong also kurz davor ins Halbfinale einzuziehen. Kann man von John Higgins und Mark Williams nicht behaupten. Die stehen hier dead even bei 8-8. Und ja, ich kann viele Leute verstehen, die sagen, oh Leute, wir haben jetzt wirklich, wirklich genug von den alten Leuten bekommen und lasst doch jetzt mal die Neuen ran und wir wollen, dass die neuen Gesichter endlich mal ins Snooker reinkommen. Ich verspüre bei diesem Match eine ziemliche Dankbarkeit, dass ich es nochmal sehen darf. Es ist nicht das ganz große Match. Es ist spannend und ich glaube auch, dass wir heute ein dramatisches Ende sehen werden. Aber ich finde es cool zuzugucken.
Ja, und es ist einfach so unfassbar herrlich, wie diese zwei älteren, gesetzten Herren am Tisch stehen und sich so mit Kleinigkeiten gegenseitig dann auch necken. Das fängt schon an, dass Mark Williams reinkommt und sich auf den Platz von John Higgins setzt und dann schnell noch von Tatjana Wulas dann daran erinnert wird, dass er diesmal bitte der niedriger platzierte Spieler ist und damit rechts sitzen darf. Dann fällt Mark Williams irgendwann über die Stufe Richtung seines Platzes und John Higgins erinnert ihn, pass auf, alter Mann. Das sind einfach so herrliche Geschichten, die dann mit dazugehören zu diesem, ja wirklich auch unter einem sehr guten Stern stehenden Match. Beide haben ja auch vor dem Match so ein Selfie gepostet hier, willkommen zu World Seniors Championship 2025. Also das ist, finde ich, wunderbar und genauso läuft das Match auch irgendwie so ein bisschen. Es ist unfassbar unterhaltsam, es ist nicht das perfekte vom Stern spielende Snooker, was ja auch beide durchaus können. Aber Mark Williams ist stark verbessert gegenüber seinem Match gegen Hossein Rafai. Und John Higgins macht einfach weiter John Higgins Dinge. Relativ früh mal wieder Frame 2 mit einer brillanten John Higgins Clearance, wie man sie, du hast es mir ja gestern auch geschickt, Trademark seit 1992. John Higgins, das kann nur er drauf hat, also wirklich brillante John Higgins Clearance mal wieder. Und Mark Williams war vor allem zu Beginn der ersten Session noch so ein bisschen der Unterlegene, wo man das Gefühl hatte, hey, wird das vielleicht doch eine deutliche Kiste in Richtung von John Higgins, aber der Waliser hat sich dann wirklich bravourös zurückgekämpft, hat sich die letzten zwei Frames der ersten Session dann noch geholt, mit einem Century unter anderem, auf 3-5 dann verkürzt und auch zu Beginn des Abends war er der stabilere Spieler, holte sich 4 der ersten 5 Frames, führte damit dann sogar zwischenzeitlich mit 7-6. John Higgins kam dann wieder ins Match zurück, holte sich einen umkämpften 14. Frame, ging mit einer 70 dann seinerseits wieder in Führung und hätte sogar die Chance gehabt, mit einer 9-7 Führung dann in den zweiten Tag zu gehen, aber Mark Williams fing ihn dann auch ab mit einer 65 unter anderem, holte sich den Frame auf die Farben und so geht es hier eigentlich mit wirklich perfektem Spielstand von 8-8 in die entscheidende Session und die beiden müssen ja jetzt morgens dann gleich wieder ran. Ich bin gespannt, wie ausgeruht sie sein werden, nachdem sie gestern Abend ja noch am Tisch standen und jetzt dann in der Morgensession wieder dran sein müssen, aber ich bin überzeugt, das könnte eine lange Geschichte werden, nochmal ein wirklich umkämpftes Duell. Und ob die wirklich in der ersten Session jetzt fertig werden, ist auch nochmal so die Frage. Bin ich gespannt. Das wäre doch auch nochmal Stoff für ein Late-Night-Drama. Vielleicht heute würde mich sehr freuen fürs Crucible. Wirklich, das Match macht einfach nur eins, nämlich eine ganze Menge Spaß. Und das sollten wir dann auch einfach genießen.
Die beiden müssen ja an den Tisch, weil World Snooker möchte gerne zu jeder Session-Zeitpunkt möchte sie eine Entscheidung haben. Und deswegen müssen die beiden jetzt heute Morgen schon ran. Die anderen Matches werden dann erst heute Nachmittag angefangen wieder, die dritte Session und die vierte Session dann heute Abend. Ist ein bisschen schade, weil ich finde,
ich unterbreche dich jetzt hier, das ist total, ich finde das, jedes Jahr rege ich mich darüber auf.
Ich auch.
muss ich sagen, weil ich finde es gar nicht schlimm, dass die jetzt morgens schon wieder ran müssen, wenn sie abends gespielt haben. Okay. Aber dass man jetzt dann, in dem Fall trifft es jetzt mit Luca Brissell und Judd Trump, glaube ich, zwei Spieler, die damit herzlich wenig Probleme haben, aber in anderen Jahren hat man da schon gemerkt, dass das Niveau dann vor allem Richtung Abendsession dann sehr abgeflacht ist nochmal, weil dann zwei Spieler halt zwei Sessions direkt hintereinander spielen müssen. Und das ist bei den Distanzen dann schon, ja, nicht gerade einfach. Also gerade auch für die Kondition. Muss man nicht verstehen, aber ist seit gefühlt 30 Jahren so, also machen wir es einfach weiter.
8:8 steht es zwischen Mark Williams und John Higgins. Und ich glaube, die Leute, die das heute gucken können, heute Mittag, die können sich auf eine richtig tolle, spannende Schlusssession freuen. Zwei Matches sind erst eine Session alt. Und das sind beides Matches, die 6:2 ausgegangen sind. Ronnie O'Sullivan führt gegen Si Jianhui mit 6:2. Und sieht im Moment so aus, als ob er das Halbfinale erreichen würde. Das war eine gute erste Session von Ronnie O'Sullivan, der auch noch einen Century Break hingelegt hat. Und Si Jianhui konnte noch nicht so richtig an seine Form dieses Jahr und auch vor zwei Jahren dann anknüpfen.
Ja, ich muss sagen, ich habe es leider...
Vor zwei Jahren?
Genau, vor zwei Jahren, wo er das WM-Halbfinale erreicht hat, ja. Ich habe es leider ein bisschen befürchtet, nach dem doch sehr zähen Match gegen Ben Wollaston, dass Si Jianhui auch gegen Ronnie O'Sullivan ein bisschen in Probleme kommen könnte. Ronnie O'Sullivan, ja, leider, also aus seiner Sicht ist es ja sehr erfreulich, dass er mit seinem, wie er es ja findet, erbärmlichen Spiel hier durchkommt durch das Turnier. Er spielt sehr solide, spielt sehr konstant. Wenn er in den Bällen ist, ist das alles wunderbar. Wenn er so ein bisschen Probleme bekommt durch gute Safeties vom Gegner und auch so ein bisschen unter Druck gesetzt wird, dann macht er auch Fehler und dann wäre er auch angreifbar. Das Problem ist halt, dass bisher weder Ali Carter noch Pang Yong-Shu und leider auch Si Jianhui das nicht ausnutzen können. Und das war dann so ein Stück weit leider auch zu befürchten, nachdem in der oberen Hälfte ja Favoritensterben en masse angesagt war. Also Ronnie O'Sullivan wird, glaube ich, sehr schwer noch vom WM-Finale abzuhalten sein. Er führt 6:2, letztlich auch absolut verdient. Si Jianhui hatte seine Chancen, hat auch teilweise sehr gute Ansätze gezeigt, ein Century im zweiten Frame, eine gute 60 im sechsten Frame und hatte dann eigentlich auch die Möglichkeit, auf 3:4 zu verkürzen, verschoss dann nach 52 Punkten und Ronnie O'Sullivan kam mit einer glänzenden 67 dann noch zu diesem Frame-Gewinn. Spielte seinerseits dann noch ein Century zum Abschluss und ja, liegt jetzt schon wieder mit 6:2 vorne nach einer Session, wo er durchaus, was das Fehlerpotenzial angeht, auch hätte mit einem 5:3 oder 4:4 rausgehen können. Und das zieht sich diese Weltmeisterschaft so ein Stück weit durch und es ist ohnehin schon schwer, Ronnie O'Sullivan zu schlagen. Dann ist es noch schwerer, Ronnie O'Sullivan über lange Distanzen zu schlagen und Ronnie O'Sullivan dann noch zu schlagen über lange Distanz, wenn man zurückliegt, das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich sehe Si Jianhui hier vor sehr starken Problemen.
Du hast eben gesagt, er steht quasi schon mit einem Bein im Finale. War das ein Freundschaftsversprecher?
Ja. Nee, was nicht. Er steht mit einem Bein im Finale, finde ich ehrlich, weil wenn man sich Zhao Shintong gegen Chris Wakelin angeguckt hat parallel, kann man da auch wenig finden, leider im Moment, was dafür spricht, dass Ronnie O'Sullivan im Halbfinale. Und das ist eben über diese langen Distanzen setzen sich dann halt die absoluten Könner dann eben auch durch. Also da musst du dann eben mehr als nur eine gute Session zeigen. Und ja, da ist so ein 6:2 nach einer Session dann eben schon vorentscheidend. Und ich kann mir aktuell noch nicht vorstellen, dass Zhao Shintong da was entgegenzusetzen hat. Wahrscheinlich, wenn es einer kann, dann er, aber dann muss er an sein Spiel aus der ersten und aus der zweiten Runde rankommen.
Aber ich habe nach der ersten Runde schon gedacht, als die Auslosung so in sich zusammengefallen ist, also viele Favoriten ausgeschieden, dann habe ich gedacht, Ronnie O'Sullivan muss jetzt das Ziel haben und es geht gar nicht anders, dass er auf jeden Fall das Finale erreichen muss. Wer dann ins Finale kommt, das steht im Moment noch nicht fest, aber das muss das Ziel sein für Ronnie O'Sullivan. Er kann nicht sagen, ich spiele jetzt ein paar Bälle mit, wie er das halt immer erzählt. Man sollte einfach die Ohren auf Durchzug stellen, wenn Ronnie O'Sullivan so ein Turnier Interviews gibt.
Vielleicht generell, wenn er Interviews gibt, aber das ist eine andere Frage. Natürlich, er ist der absolute Top-Favorit. Spätestens mit dem Aus von Mark Allen war das klar. Eigentlich schon vorher, nachdem Karen Wilson und vor allem auch Mark Selby in seinem Viertel rausgegangen sind, ist. Da geht im Prinzip der Titel oder zumindest der Finaleinzug geht in dieser Draw-Hälfte nur noch über Ronnie O'Sullivan. Und wie ich gesagt habe, die letzten Tage auch schon im Prinzip seit dem Achtelfinalbeginn oder spätestens dem Aus von Mark Allen, ist eigentlich, Ronnie O'Sullivan kann da nur noch über sich selbst stolpern auf dem Weg ins Finale.
Eine Partie, die noch einiges verspricht, das ist die Partie zwischen Luca Brissell und Judd Trump. Ich meine, beides sind absolute Ausnahmekönner dieses Sports und Judd Trump ist der ganz große Favorit auf den Titel in diesem Jahr. Er hat jetzt die 100 Centuries erreicht, aber wie Luca Brissell gestern die letzten beiden Frames gewonnen hat, das lässt hoffen, dass dieses Match heute nochmal so richtig explodiert.
Das ist so ein geiles Matchup, muss ich ganz klar sagen. Also ich hatte die Befürchtung, dass beide eher so ein bisschen miteinander Probleme bekommen, dass sie sich gegenseitig runterziehen im Sinne von, wir wollen jetzt hier ein bisschen zu viel. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Beide haben sich im Gegenteil ein bisschen angespornt. Ich hatte das Gefühl, Luca Brissell hat Judd Trump teilweise, und das sage ich über Judd Trump, zu Bällen gezwungen, die er gar nicht unbedingt angegangen wäre bei einer Weltmeisterschaft. Aber was Luca Brissell da teilweise gestern schon wieder gelocht hat, das ist einfach vom anderen Stern. Ich weiß nicht was, ich glaube im zweiten Frame war das, diese Kombination, die er da in die Tasche geballert hatte, so ein Alles oder Nichts bei, wo er komplett ins Pack dann reingegangen ist, wo die Kommentatoren auch gesagt haben, guckt er sich gerade diese Kombination an. Das ist einfach sensationell. Judd Trump saß mit ausdruckslosem Gesicht. Ich hätte gerne in seinen Kopf geguckt, was er zu dem Zeitpunkt gedacht hat. Saß auf seinem Stuhl. Und es kam eine 92 von Luca Brissell dann aus diesem Einsteiger raus, der eigentlich kein Einsteiger war. Also wirklich, das hat nach den ersten zwei Frames schon das gehalten, was man erwartet hat. Luca Brissell hat dann ein bisschen die Chance verpasst, das Momentum zu nutzen. Judd Trump war mit einer 71 gestartet, souverän, ersten Frame geholt, nachdem Luca Brissell die erste Chance hatte, dann relativ schnell aussteigen musste. Und dann hatte Luca Brissell die Riesengelegenheit, im dritten Frame, nachdem Trump dann doch einen etwas ungewöhnlich leichten Ball verschossen hat, den Frame zu holen und schafft es dann aber nicht, sich die Gelbe zu entwickeln. Und dann entwickelte sich so ein ultra-kurioses Safety-Duell auf Gelb, wo erst Luca Brissell ein Snooker legte und Judd Trump daraus einen horrend geflugten Gegensnooker spielte, wo man sich kurz gefragt hat, hat er das jetzt geplant? Ich glaube nicht, dass er es geplant hat. Und aus diesem Snooker heraus bekam Trump dann die Chance, den Frame zu holen und sicherte sich den dann auch. Und danach war das dann eher mal Feuerwerk Richtung Judd Trump. Zwei Centuries, 106, 110 und eine 87 hinterher. Alles jeweils so ziemlich aus der ersten Chance, die er bekam. Keine Punkte für Brissell in dieser Phase. Und da hatte man so das Gefühl, okay, Judd Trump macht jetzt hier Business as usual. Nutzte dann seine Chance in Frame 7 aber nicht, war da ein bisschen zu, naja, laissez-faire würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen zu unkonzentriert, was seine Safeties angeht. Und Luca Brissell holte sich mit einer glänzenden 68 und einem fantastischen 128er Break dann die letzten beiden Frames der Session, sodass es jetzt hier 5-3 steht für Judd Trump. Es ist eine verdiente Führung für Judd Trump, es ist noch alles drin für Luca Brissell und nachdem Trump ein Frame, den dritten, wie gesagt, ja auch geholt hat, nachdem er schon Snooker brauchte, was für Trump auch nicht so gewöhnlich ist tatsächlich, können wir uns hier nochmal auf wirklich zwei richtig spektakuläre Sessions gefasst machen, hoffentlich. Ich glaube, dass Judd Trump sich am Ende durchsetzen wird, weil er ein bisschen mehr Konstanz drin hat als Luca Brissell. Aber der wird weiterhin auf alles drauffeuern, was er sieht. Und genau das könnte die Gefahr bergen für Judd Trump, wenn der sich da so ein bisschen angesteckt fühlt und dann vielleicht ein, zwei Fehler einbaut, dann könnte das auch ganz schnell Richtung Brissell ausschlagen. Also unfassbar spannendes Matchup und wirklich bis sehr, sehr toll anzuschauen. Also gefällt mir sehr gut.
Ich hoffe, dass Luca Brissell seine Form beibehält und wenn er schlecht spielt, wenn er nicht in der Form ist, sieht es teils grotesk aus. Wenn es gut aussieht, sieht es teils grotesk gut aus. Also wir hoffen, dass wir das grotesk Gute bekommen. Das wird heute ein sehr, sehr spannender Tag bei der Snooker-Weltmeisterschaft. Heute Abend stehen dann die vier Halbfinalisten fest. Morgen wird hier in Total Clearance darüber gesprochen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.